Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Podcast der Bildungsdoc Akademie. Ich bin Horst und ich bin Berater für Auslandsaufenthalte bei Bildungsdoc. Ich habe mir heute wieder drei Fragen herausgesucht zum Auslandsjahr nach der Schule. Und hoffe, dass euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, diese Antworten auf die Fragen auch interessieren. Fangen wir gleich an. Hanna und Mathilda aus Berlin fragen an. Wir möchten Work and Travel in Europa machen. Was sollten wir beachten? Liebe Hanna, liebe Mathilda, Work and Travel, eine gute Idee, eine gute Entscheidung. Bei Work and Travel, ihr schreibt jetzt nicht wie jung, wie alt ihr seid. Work and Travel kann man bis 30, in Kanada bis 35 Jahre alt machen. Was gibt es zum Work and Travel in Europa zu sagen? Work and Travel kann man grundsätzlich erst machen, wenn man 18 ist. So, und in Europa habe ich mit 18 die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Bedeutet, Anna und Mathilda, ihr könnt euch bei euren Eltern verabschieden, euch ein Land in Europa aussuchen und dorthin fliegen oder hinfahren. Und dann legt ihr los mit Work and Travel, geht arbeiten, ja, und verdient euch eure Reisen mit dem Lohn, was ihr bekommt. Was solltet ihr beachten oder was solltet ihr bedenken bei Work and Travel in Europa? Was viele nicht auf dem Schirm haben, die meisten, die zu uns kommen und Work and Travel machen, sind Abiturienten nach der 12. Klasse, mal ein Jahr Auszeit nehmen, Akku vollladen, Lust am Leben wieder gewinnen, raus aus dem Hamsterrad Schule. Und da ist Work and Travel als Grundschule fürs Leben die optimale Variante beziehungsweise das optimale Programm. Was nicht beachtet wird, ist, dass ihr als Abiturienten null Berufserfahrung habt. So, und wenn ihr jetzt durch Europa zieht, konkurriert ihr natürlich mit Billiglöhnern, also die über geringe Bildung verfügen. Es sind teilweise auch viele Schwarzarbeiter unterwegs und. So, mit denen konkurriert ihr und in Europa gibt es keine Work-and-Traveler-Szene. So sage ich immer dazu, die bekanntesten Work-and-Traveler-Länder sind Kanada, Australien, Neuseeland. Dort gibt es eine Work-and-Traveler-Szene, wo man sich ja überall trifft. Man kann dem gar nicht entweichen, ob das nun im Hostel ist, abends am Lagerfeuer, auf Farm, ob Obstplantagen und. Und da fällt das Integrieren sehr leicht. Dazu kommt, dass in diesen Ländern, in diesen drei Ländern, man kann ja in allzu vielen Ländern Work and Travel machen, nur wo es bilaterale Abkommen mit Deutschland gibt. Und in den drei Ländern sind die Arbeitgeber auch auf die Work and Traveler eingestellt beziehungsweise angewiesen. Gerade Australien und Neuseeland hat eine geringe Einwohnerzahl und riesengroße Farmen, Obstplantagen und Tourismus, überall werden Leute gebraucht. So, und da haben wir eben den Fall, der natürlich für die Work and Travel auch sehr schön ist. Also nicht ein einziger Rückkehrer von uns hat berichtet, dass er ausgebeutet worden ist oder eventuell keinen Lohn hat bekommen, weil man würde sich dann abends, wenn man sich trifft oder tagsüber, wenn man sich trifft, würde man sich sofort als Work and Traveler die Info geben, geht dort nicht arbeiten, der bezahlt dich nicht. Also würden sich die Arbeitgeber ins eigene Fleisch schneiden, das wissen sie auch. Es gibt dann auch in den Ländern schwarze Listen, sollte es vorkommen, werden die auf eine schwarze Liste gesetzt, beziehungsweise die Organisation kümmert sich darum, dass ihr euren Lohn bekommt. Aber wie gesagt, uns ist so ein derartiger Fall nicht bekannt. Es wird überall Mindestlohn gezahlt, teilweise auch stark darüber. Und nun zurückzukommen auf Europa, da kann es natürlich sein, Hanna und Mathilda, dass ihr in einer Bar jobbt, ihr tragt Essen aus oder was weiß ich, so solche Dinge eben auch, was ihr aus Deutschland kennt und werdet dann von euren Arbeitgebern nicht bezahlt oder hängen gelassen. So, wenn ihr natürlich wenig Geld habt, ist das gleichbedeutend, ihr könnt natürlich auch eine bestimmte Übernachtungsmöglichkeit nicht nutzen, weil ihr das Geld einfach nicht habt, dann landet ihr vielleicht in, ich will jetzt nicht sagen No-Go-Areas, aber in Gebieten, wo ihr überhaupt nicht hinwolltet, aber wo es eben preisgünstig ist. Oder wo ihr kommt vielleicht in die falschen Freundeskreise rein, in die sogenannten Freundeskreise, so die euch dann ja zum Kiffen verleiten oder was weiß ich. Es muss nicht sein, es kann sein. So, aus dem Grunde empfehlen wir immer ganz eindeutig Australien, Neuseeland, Kanada. Das ist viel, viel entspannter. Außerdem ist es so, man macht mal die große Reise. Man lernt völlig andere Kulturen kennen. Ihr müsst doch davon ausgehen, gerade was Europa betrifft beim Work and Travel. Auch wenn ihr in Griechenland, Italien oder sonst wo seid, die Lebenshaltungskosten sind sehr hoch. Geht ihr nach Skandinavien, da müsst ihr richtig Kohle verdienen, um auch die Lebenshaltungskosten euch leisten zu können, um euch ein bisschen anständig zu ernähren. Und da habt ihr eben, wenn ihr ordentlich bezahlt werdet, teilweise auch stark übertariflich. Wir hatten zwei in Australien, die waren auf einer Solarfarm in 6 Wochen jeder 15.000 Dollar. Ich glaube, das wird euch in Europa nicht passieren. Aus dem Grund überlegt euch das. Wichtiger Hinweis, Großbritannien ist aus der EU ausgetreten. Brexit war in aller Munde. Momentan gibt es kein Erasmus-Studium, kein Auslandspraktikum und. Das Shoppen für nicht oder für EU-Ausländer ist auch verboten. Also solltet ihr euch erkundigen, welche Möglichkeiten es gibt. Es wird ja, hoffe ich mal, nachverhandelt. Und deshalb will ich jetzt auch das nicht verbindlich sagen. Wenn ihr vorhabt, auf die Insel zu gehen, und das ist Großbritannien, also England, Schottland, Nordirland, dann erkundigt ihr euch bitte, wie das mit den Jobs aussieht. Ansonsten macht ihr Schwarzarbeit und es kann passieren, dass ihr des Landes verwiesen werdet und dann später vielleicht mal Schwierigkeiten habt beim Einreisen. Ist zum Beispiel auch so in den USA, weil es dort auch kein Work and Travel gibt. Dort gibt es nur noch Work and Travel. Mit dem Studentenstatus kann man ein halbes Jahr machen. Und wenn man dort schwarz arbeitet, ja, kann sein, dass ich zeitlebens nicht mehr in die USA komme. Okay, das vielleicht dazu. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Ihr habt es aus meinen Worten gehört. In Europa empfehlen wir nicht. Aber wie gesagt, die Entscheidung liegt bei euch. Matze aus Aurich fragt an, was ist besser, Freiwilligenarbeit im Ausland selbst zu organisieren oder geförderten Freiwilligendienst im Ausland zu machen? Mit geförderten Freiwilligendienst meinst du sicherlich den staatlich geförderten Freiwilligendienst. Da gibt es die bekanntesten Programme, sind kulturweit, weltwärts und so weiter. Es gibt schöne Programme bei geförderten Freiwilligendienst. Also das wird vom Staat gefördert, weil grundsätzlich muss Freiwilligenarbeit im Ausland bezahlt werden. Haben die meisten so nicht auf dem Schirm, weil sie denken, wenn wir helfen, warum sollen wir da was bezahlen? Wir sind ja die Guten. Aber wenn sie dann eben hören, dass sie Freiwilligenarbeit im Ausland bezahlen müssen und das ein Jahr so zwischen 7.000 und 9.000 Euro kostet, dann ist es doch nicht so weit her mit dem Gutsein. Das ist dann ganz einfach zu teuer. Bei geförderten Freiwilligendienst paar Infos. In der Regel geht das ab 18 Jahre los. Also wenn ich als Oberschüler nach der Schule möchte einen geförderten Freiwilligendienst im Ausland machen, werde ich wahrscheinlich kein Programm bekommen. Dort bitte mal raus von zu Hause, alles zusammengeschrieben.de. Dort gibt es eine Datenbank, weil wenn ihr diese Datenbank nicht nutzt und im Internet googelt, ist es unüberschaubar. Deshalb diese Datenbank nutzen und dort könnt ihr auch alles eingeben, wohin ihr wollt, was ihr machen wollt, Alter nachschauen und dann gucken, ob es was für 16-Jährige gibt. Ansonsten in der Regel ab 18 Jahre. Gerade Abiturienten, die zu uns kommen und sich mit geförderten Freiwilligendienst im Ausland beschäftigen, machen es dann nicht, sondern machen privat organisierte Freiwilligenarbeit, weil die richtig guten Programme auch in Südamerika kosten um die, also hat man Zuzahlung bis zu 7.000 Euro, habe ich schon gehört. Die Rückkehrer sagen, es war schön das Jahr, wir würden es aus zwei Gründen nicht wiederholen. Wir waren mit vielen Deutschen zusammen, das hat uns nicht so zugesagt, weil da wurde viel Deutsch gesprochen. Wir hatten weniger Kontakt zu Einheimischen, weil man ist eben in Projekten gebunden. Und es sind teilweise eben auch Resozialisierungsmaßnahmen und man ist an feste Termine gebunden. Und wenn man die Dauer festgelegt hat über einen bestimmten Zeitraum, dann kann man dort auch nichts verändern. Die Flexibilität habe ich, wenn ich hier freiwillige Arbeit im Ausland selbst organisiere. Vorteil ist dort, es gibt Programme, gerade in Südamerika, die beginnen ab 16. Also wenn ich Oberschüler bin und von der Schule gehe, kann ich zum Beispiel mal einige Monate freiwillige Arbeit in Südamerika machen. Vorteil ist, in Südamerika habe ich ein Währungsgefälle. Das sind die Lebenshaltungskosten sehr gering, weil ich für einen Euro sehr viel bekomme. Und damit ist es finanziell auch wieder überschaubar. Und ich bin dort, wie gesagt, auch in Projekten gebunden. Aber ich kann zum Beispiel eins machen. Ich kann sagen, ich mache 1, 2, 3 Monate Freiwilligenarbeit. Und wenn mir es gefällt, dann verlängere ich und mache dann noch 1, 2 Monate länger. Beziehungsweise ich kann jeden Monat in ein anderes Projekt reingehen. Da gibt es eben Naturschutz, Tierschutz, viele unterschiedliche soziale Sachen. Ich kann Schulen bauen. Also ich kann der Organisation sagen, was ich machen möchte. Bei manchen ist es ja auch so, dass sie ein Vorpraktikum müssen vorweisen, entweder für Studium oder wenn sie wollen eine bestimmte Ausbildung machen, dass sie da schon mal ein Praktikum dazu machen. Da gibt es dann auch ein Zertifikat. Das kann man mit der Organisation alles absprechen. Und aus dem Grund gehen die dann alle auch zur freiwilligen Arbeit, zur Privatorganisierten im Ausland. Wir können dort beratend euch zur Seite stehen und genau das, diese freiwillige Arbeit euch zusammenstellen, wie ihr das möchtet. Wenn ihr jetzt Abiturienten seid, sprich ihr seid über 18, läuft bei uns sehr gut, dass ihr 2, 3 Monate, maximal 4 Monate in Südamerika machen, um Spanisch zu vertiefen oder neu zu lernen. Und dann, das sind auch die Erfahrungen, nach 3, 4 Monaten will man ganz einfach raus, auch wenn man 18 ist, sein Leben selbst in die Hand nehmen, selbst gestalten. Und dann beginnen sie mit Work and Travel. Das entspannt die ganze Finanzierung, weil bei Work and Travel bezahle ich ja meine ganzen Kosten über meinen Arbeitslohn, den ich mir bei Jobs hole. Und aus dem Grunde diese Kombination. Okay, Matze, ich hoffe, ich habe dir weiter geholfen. Wenn es jetzt finanziell so klamm ist, weil es gibt auch Programme, da bezahle ich nur Taschengeld oder komme nur fürs Taschengeld auf und es ist nichts anderes möglich, dann mache geförderten Freiwilligendienst im Ausland. Wichtig ist, dass man mal im Ausland war und eine andere Kultur hat kennengelernt. Okay. So, Lena aus Lippen, letzte Frage, fragt an, ich würde gerne ein Auslandsjahr machen, aber ich weiß nicht, wie ich meine Angst davor loswerde. Ängste haben alle, Lena, da bist du nicht die Einzige. Ängste kommen dadurch, wenn ihr ins Ausland geht, einen längeren Zeitraum, verlasst ihr eure Komfortzone. Und Komfortzone verlassen bedeutet, sich in neue Gebiete zu begeben, dort Neues kennenzulernen, alles, was ihr noch nicht kennt. Das macht euch natürlich ein bisschen Angst. Ihr seid aufgeregt, aber das geht Erwachsenen genauso. Immer wenn ich Komfortzone verlasse, entwickle ich Persönlichkeit, weil ich mir neue Sachen aneigne. Und wenn ich das dann involviert habe bei mir, wenn das dann neue Denkmuster raus entstanden sind und ich weiß, wie die anderen Kulturen ticken und so weiter, habe ich meine Komfortzone erweitert. Und wenn ich das nächste Mal ins Ausland gehe, habe ich keine Angst mehr, bin auch nicht mehr so aufgeregt. Natürlich ist immer ein Kribbeln da, aber wie gesagt, ich weiß, wie ich mich dann im Ausland bewege und so weiter und so fort. Wie kannst du die Angst überwinden? Also ich sage zu unseren sehr introvertierten Schülern, meistens Mädchen, introvertiert, sehr schüchtern, sehr zurückhaltend, auch gerade was Highschool betrifft. Ich freue mich immer, dass sie ihre Angst wollen überwinden, weil sie sagen, wir wollen das verändern, uns gefällt das selbst nicht. Und dann sage ich immer, im Ausland kennt dich niemand. Keiner weiß, dass du schüchtern, dass du ängstlich bist. Und du wirst erstaunt sein, mit welcher ehrlicher Neugier die dich kennenlernen wollen. Und gerade das Wichtigste ist, ihr müsst nur eins auf dem Schirm haben. Ihr müsst in das Flugzeug reinkommen. Und wenn ihr dann landet, bei uns sind die Programme alle so gestaltet, ihr werdet vom Flughafen abgeholt. Das senkt die Nervosität auch etwas. Dann kommt ihr bei der Highschool, empfängt euch die Gastfamilie mit den breitesten Lachen und mit der Warmherzigkeit, mit einer Warmherzigkeit, was ihr so vielleicht noch nie erlebt habt. Und auf einmal ist die ganze Angst weg, weil ihr habt Glückshormone, ihr fühlt euch wohl. Das ist bei Gastfamilie grundsätzlich so. So, und wenn 18-, 19-Jährige zum ersten Mal ins Ausland gehen, also sprich nach dem Abitur, sind unsere Programme auch derart gestaltet, dass sie werden vom Flughafen abgeholt, dann kommen sie in den Camp, da ist die ganze Woche das Hostel bezahlt, da haben sie so, ich Anführungsstrichel, betreute Woche, also wo man sich akklimatisieren kann, wo viele Leute aus aller Welt sind und die Rückkehrer sagen, nach einem halben Tag haben wir gedacht, wir kennen alle. Dieser Spruch ist nichts anderes, wir haben uns wohlgefühlt, weil dort alle gleich ticken, alle wollen ein bisschen was erleben, wollen Spaß haben, wollen die Welt erkunden und. Und damit ist die Angst verflogen. Selten, sehr selten kommt vor, dass Schüler berichten von jungen Menschen, also über 18, 19 habe ich es noch nie gehört. Aber bei Schülern kann es vorkommen, dass auch mal Heimweh auftritt. Das ist überhaupt kein Thema. Aber heutzutage ist ja die Kommunikation so, dass man da kann auch mal anrufen, so und dann weiter. Aber größtenteils ist es so, dass die meisten Rückkehrer sagen, wir hatten null Chance, Heimweh zu bekommen. Und alle Ängste, die wir im Vorfeld hatten, haben sich nicht bestätigt. Schau auf unsere Seite. Wir haben Videos eingebunden bei Erfahrungsberichte. Schau dir das an. Und wie gesagt, die, die die größten Ängste gehabt haben, haben die größten Entwicklungsschritte gemacht. Weil ich die dann auch, gerade bei Highschools nachmittags sage, ich gehe ans Theater, lerne Körpersprache, lerne frei sprechen. Und da sie in einen völlig anderen Kulturkreis sind und das alles viel, viel leichter fällt, kommen die dann zurück. Die erkenne ich nicht mehr an der Sprache. Die haben eine Ausstrahlung, wenn sie durch die Tür kommen. Selbstbewusstsein, Persönlichkeit. Und wie gesagt, Lena, schäm dich nicht wegen deiner Ängste. Wie hat jeder? Manche sprechen darüber, manche nicht. Finde den Weg ins Flugzeug und du wirst empfangen und du wirst dich wohlfühlen. In diesem Sinne, das war's wieder mal für heute. Ich hoffe, dass für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, etwas dabei war. Das würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht lernt man sich mal bei einer persönlichen Beratung kennen. Würde mich freuen. Ansonsten verbleibe ich. Bis zur nächsten Folge. Habt viel Spaß am Leben. Euer Horst. Ciao.